Das Evangelium des heutigen Sonntags findet sich im 26. Kapitel des Matthäus-Evangelium. Jesus kam mit seinen Jüngern zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu ihnen: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus, und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Ehre sei dir, Herr.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, dass auf unserem Altar heute etwas anders ist. Da ist so ein komisches, schwarzes Knäuel, und Sie haben sich vielleicht schon gefragt, was ist das? Ich möchte heute über einen Gegenstand aus unserem Evangelium, aus unserem Predigttext predigen oder das Augenmerk darauf legen, nämlich auf den Kelch. Jesus sagt ja, der Kelch möge an ihm vorübergehen, so betet er im Garten Gethsemane. Und Sie können schon mal überlegen, warum da vielleicht ein schwarzes Tuch drüber sein könnte. Doch zunächst möchte ich mit Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, was unser Evangelium da erzählt. Es ist ja der Anfang der Leidensgeschichte von Jesus, und Jesus hatte zuvor das Passamahl gefeiert mit seinen Jüngern, ihr Konfirmanden. Wir hatten das sogar in einer Konfistunde mal gelesen, wie Jesus da mit seinen Jüngern zusammensitzt und dann während der Passamahlfeier das heilige Abendmahl eingesetzt hat, indem er über dem Kelch und über dem Brot etwas Besonderes sagt. Nach dieser Feier ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane. Der ist in Jerusalem gelegen. Ich stelle mir das vor wie so einen kleinen Park, der am Hang liegt und auf dem überwiegend Olivenbäume stehen, also auf diesem ganzen Hang. Deswegen nennt der sich auch Ölberg, also Öl, weil Olivenöl von Oliven kommt. Damals, als Jesus da hinging mit seinen Jüngern, da war es Nacht. Die Außentemperaturen lagen vermutlich im Wohlfühlbereich. Jesus und die Jünger, die hatten gut gegessen und getrunken. Das Passamahl war ja auch ein Festmahl, und sie waren entsprechend müde. Jesus wusste damals, dass seine Festnahme unmittelbar bevorstand. Es blieben ihm nur noch wenige Stunden. Und in dieser Situation, da war er innerlich unruhig, er hatte Angst. Wir lesen, wir haben es gehört auch, er fing an zu trauern und zu zagen. und er war auch einsam. Jesus brauchte jetzt die Gemeinschaft seiner Jünger mehr als je zuvor. Er brauchte Freunde, die um ihn sind. Deswegen bittet er sie, bleibt hier und wachet mit mir, bleibt wach. Das Bleiben, das klappt, aber das Wachen nicht. Die Jünger, die schlafen dauernd ein. Jesus geht ein Stück weiter, um zu beten, nachts allein. Und in diesem seinem Gebet kommt der Kelch vor. Zweimal ist uns der Wortlaut des Gebetes überliefert und beide Male ist es ein bisschen verändert. Vielleicht hören Sie die Nuancen raus. Beim ersten Mal sagt Jesus, Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Der Kelch, er bedeutet, und deswegen habe ich da auch ein schwarzes Tuch drüber gemacht, der Kelch bedeutet Leid. Es ist der Kelch des Leids zunächst einmal. Das heißt, das Gebet, was Jesus zuerst spricht, bedeutet, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, Vater im Himmel, dann verschone mich doch vor diesem großen Leid. Als Jesus zum zweiten Mal betet, dann klingt es schon etwas anders. Da sagt er, mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Da hat Jesus schon gemerkt, das Leid ist unausweichlich und das wird jetzt auch hier deutlich ausgesprochen. Also Vater, es gibt also keine Möglichkeit, dass dieses Leid an mir vorübergehe, dass es mir erspart bleibt, dann soll es geschehen, so wie du willst. So ist das Gebet Jesu im Garten Gethsemane. Nun zum Thema Kelch. Also was bedeutet dieser Kelch genau? An diesem Kelch-Symbol kann man drei wichtige Fragen festmachen, wobei ich überwiegend zur ersten etwas sagen möchte. Warum muss Jesus überhaupt so sehr leiden? Warum? Die zweite Frage, wie können wir, wenn wir leiden müssen im Leid, wie können wir da bestehen? Und die dritte Frage, wodurch wird das Leid überwunden? Zur ersten dieser Fragen, warum muss Jesus so sehr leiden? Wenn man es etwas anders formuliert, wieso ist der Kelch, den Jesus trinken soll, überhaupt da? Warum muss dieser Kelch getrunken werden? Elias, wir haben auch im Konfi-Unterricht über diesen Themenkreis diskutiert, am vergangenen Mittwoch. Also wieso muss das alles so sein? In diesem Zusammenhang der Heiligen Schrift ist der Kelch, und das wird öfters in der Bibel genannt, das Gefäß, in dem der gerechte Zorn Gottes sich sammelt. Deswegen nehme ich das schwarze Tuch mal ab. Ich habe nämlich darunter noch ein anderes Tuch versteckt. Das ist ein rotes Tuch, also steht für den Zorn Gottes, steht sozusagen dafür, Gott sieht rot, wenn er bestimmte Dinge in der Welt beobachtet. Das können wir uns ähnlich vorstellen wie in den fernöstlichen Religionen, die haben ja so eine Vorstellung von dem Karma. Da geht man davon aus, dass böse Gedanken, böse Taten, die ein Mensch tut, dass die nicht einfach weg sind, sondern dass die irgendwo noch bleiben und dann ihren Platz wieder suchen und der ist bei dem, der das getan hat. Also sprich, die Taten, die ein Mensch tut, vor allem die bösen Taten in den fernöstlichen Religionen, die fallen irgendwann auf einen wieder zurück und bringen dann natürlich Leid, Schmerz und Unglück. So stellen die sich das vor. Unser biblischer Glaube, der ist in einem Punkt gleich, nämlich dass uns gesagt ist, das, was wir tun, das ist nicht einfach verpufft und weg und vergessen, sondern das bleibt. Aber das, was wir tun, das bleibt bei Gott, das sammelt sich bei Gott, bei dem gerechten Gott. Und der gerechte Gott, der ist über alles Böse und Ungerechte, was ein Mensch tut oder auch was die ganze Menschheit tut oder ein Volk, darüber ist er zu Recht wütend. Er ist zu Recht zornig, also er sieht quasi rot, deswegen dieses rote Tuch. Ich denke, wir können das gut nachvollziehen, wenn wir jetzt zum Beispiel auf das schauen, was in der Ukraine gerade passiert. auch wenn wir immer auch selbstkritisch und vorsichtig sein müssen, das kann man gar nicht oft genug sagen, mit unseren Urteilen, also sprich nicht nur auf andere zeigen, sondern auch gucken, wo wir selber auch Fehler machen und sündig sind, auch wenn wir da immer vorsichtig sein, wenn Sie sehen, was da gerade passiert, was für eine überlegene Streitmacht in ein friedliches Land einfach hineinfällt, es angreift, zerbombt, Menschen tötet, heimatlos macht, vertreibt, ein unglaubliches Maß an Zerstörung anrichtet, dann bäumt sich wahrscheinlich in Ihnen innerlich auch etwas auf. Natürlich Trauer und Mitleid mit den Betroffenen, aber vor allem auch Wut. Und wenn Ihnen das so geht, dann können Sie das nachempfinden, was es heißt, so berechtigten Zorn, so richtig wütend zu sein, und zwar zu Recht. Und wenn Sie das nachempfinden können, dann verstehen Sie das mit dem Kelch des Zornes Gottes auch. Gott sieht das Unrecht auf Erden, er sieht auch unsere Schuld. Es provoziert seinen gerechten Zorn, und so stellt man sich das in der Bibel vor, dieser Zorn, der sammelt sich nun, der häuft sich Tag für Tag an, jeden Tag wird ein bisschen mehr hineingegossen in diesen Zorneskelch Gottes, und er wird immer voller und voller und voller und voller. Gottes Zorn, der schwirrt nicht irgendwo rum, der ist bei Gott, der ist in Gottes Hand. Das ist der große Unterschied zum Karma. Und die entscheidende Frage für uns, was macht Gott nun mit diesem Kelch des Zorns? Schüttet er ihn komplett über uns aus oder macht er etwas anderes? Darum geht es letztlich auch in Gethsemane. Wir merken einzelne Tröpfchen vom Zorneskelch Gottes, die treffen uns immer wieder. Es ist quasi wie so ein Nieselregen, das ist nicht vergleichsweise mit der Menge des Zornes nicht viel, trifft uns aber trotzdem sehr hart. Die sündige Menschheit, die ist am Leben, Gott hat uns nicht ausgerottet, wie es damals Adam und Eva im Garten Eden, wie wir in Genesis 3 nachlesen, angedroht hat, an dem Tag, an dem ihr von diesem Baum esst, werdet ihr davon sterben. Gott hat die Menschen verschont, aber er hat ihnen auch einen Fluch auferlegt. Wir müssen leiden, es gibt den Tod, es gibt Schmerzen, alles Unheil, das die Sünde und der Zorn Gottes auch nach sich zieht. Deswegen dieses schwarze Tuch, ich habe es bewusst sichtbar hingehängt, das Leid ist in der Welt und zwar über der ganzen Menschheit. Es ist wie ein ständiger Nieselregen des Zorns Gottes, der auf diese Welt herabgeht. Seinen vollen Zorn hält Gott aber noch zurück. Das wird in der Bibel als große Gnade bezeichnet. Gott trägt die Sünden vergangener Zeiten mit göttlicher Geduld, so heißt es im Römerbrief im Kapitel 3 einmal. Nur deswegen leben wir überhaupt noch. Gottes Zorn komplett über uns ausgegossen, ich habe es schon gesagt, das käme einer Vernichtung der Menschheit gleich. Und die will Gott eben nicht, weil er uns liebt, weil er barmherzig ist. Er kann aber auch nicht einfach, denken Sie an das, was in Ihnen vorgeht, wenn Sie an die Ukraine denken, er kann nicht einfach über die Bosheit der Welt hinwegsehen und sagen, Schwamm drüber. Also unser Gerechtigkeitsgefühl wird es uns ja auch verbieten, jetzt zum Putin und zu seinen Großen zu sagen, einfach zu sagen, ja, Schwamm drüber, lass uns wieder Freunde sein. Geht irgendwie nicht, weil es muss ja auch Gerechtigkeit hergestellt werden. So geht es Gott mit uns. Er ist barmherzig, aber er ist eben auch der gerechte Gott. Deswegen ist es sein Wille, sein einer und einziger Weg, uns Sünder zu retten, dass er den ganzen Kelch des Zornes, den Kelch seines ganzen Zornes über seinem einzigen Sohn, Jesus Christus, ausgießt. Oder in einem anderen Bild gesagt, ihn diesen Kelch trinken lässt an unserer Statt. Das ist Gottes Plan. Er will uns nicht vernichten, sondern der ganze Zorn Gottes trifft Christus, seinen eigenen Sohn. Das wusste Jesus, als er im Garten Gethsemane betete. Er wusste, dass Gottes gerechter Zorn sich an ihm, Jesus, austoben werde, uns zugut, für uns. Jesus willigt ein in diesen Plan Gottes unter Tränen, unter Klagen, unter Angst, unter Schmerzen. Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille, so sagt er. Auch das ist für uns ja eine Frage, die wir uns manchmal stellen, eine Frage der Anfechtung, finde ich. Warum hat Gott es nicht einfach ganz anders gemacht? Warum musste das mit Jesus, dieses ganze Theater mit Jesus, warum hat er das überhaupt gemacht? Er hätte doch einfach auch sagen können, ich vergebe euch und fertig. Ja, das wäre dieses Schwamm drüber, lasst uns wieder Freunde sein. Für Gott war es wichtig, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und das hat er an Christus getan. Warum muss Jesus so sehr leiden? Das war die erste Frage, die ich gestellt habe, um uns vor der Vernichtung zu retten. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. In unserem Bibelabschnitt, siehe, das ist Gottes Lamm, das den Kelch des gesammelten Zornes Gottes trinkt, auf sich nimmt. Die zweite Frage ist, wie können wir im Leid bestehen? Auch uns trifft ja Leid. Hier, das schwarze Tuch hängt ganz groß über der Welt. Wir sind im Glauben an Jesus Christus zwar vom Untergang gerettet, aber wir stehen unter diesem Fluch einer sündigen Welt. Wir leiden, wir haben Schmerzen. Es gibt Kriege, es gibt Flucht, es gibt schlimme Dinge auf der Welt, Betrug, Gewalttat und so weiter und so fort. Wie können wir im Leid bestehen? Schauen wir auf Jesus. Wie hat er im Leid bestanden? Das A und O für ihn war gewesen, dass er stets im Zwiegespräch mit Gott blieb. Also sind wir hier eigentlich am richtigen Ort, der Ort des Gebetes. Im Garten Gethsemane betet Jesus intensiv und lange. Er hätte ja auch sagen können, wahrscheinlich hätte er es innerlich gar nicht geschafft, er hätte auch sagen können, es kommt ein strapaziöser Tag oder strapaziöse Tage kommen auf mich zu. Ich schlafe mich noch mal 2 Stunden aus, damit ich dann ein bisschen Kraft habe. Hat er nicht getan, sondern er betet. Und es ist ein inneres Ringen. Er sagt nicht nur, lieber Gott, ich vertraue dir, sondern er betet und kommt zu den Jüngern, findet sie schlafen, geht wieder hin zum Beten und sucht dann zum dritten Mal die Einsamkeit, um zum Beten. Also das war wirklich ein Ringen, ein innerer Gebetskampf. Für Jesus ist es nicht dran, Dinge zu tun, an die wir vielleicht denken angesichts des Leids. Das Leid zu beenden, etwa durch Flucht, ich will nicht leiden, ich hau ab, hätte er machen können. Oder durch Widerruf seiner Lehre, ich will nicht leiden, ich gehe zu den Pharisäern und sage, ich bin doch nicht Gottes Sohn. Hätten sie ihn vielleicht verschont. Oder durch ein starkes Betäubungsmittel, das man ihm übrigens angeboten hatte und das er nicht genommen hat. Sondern dort im Garten Gethsemane ist es für ihn dran, das Leid auszuhalten vor Gott. Durch das Leid hindurchzugehen. Durch das Hin- und Hergerissensein, was Leid bedeutet, was Leid immer bedeutet, hindurchzugehen. Es zu durchleben, es zu bestehen. Und in allem Schlimmen, in Angst, Schmerz und Leid, eben auf Gott zu blicken. Das war sein Weg. Mein Vater, so sagt Jesus liebevoll zu Gott, auch in seiner schlimmsten Stunde noch. Und dann bespricht er mit ihm einfach die Situation, breitet sein Inneres vor Gott aus, spricht seine Wünsche und Sehnsüchte aus, ist aber zuletzt bereit, Gottes schweren Weg zu akzeptieren und zu gehen, obwohl er sich diesen ausdrücklich nicht wünscht. Wie können wir im Leid bestehen? Genauso wie Jesus. Auch wir haben zu leiden. Als Christen dürfen wir dieses Leiden quasi an der Seite Jesu durchleben. Wie er dürfen wir mit Gott ringen. Wir dürfen ihm unsere Wünsche sagen. Das sollen wir sogar im Gebet. Aber wie bei ihm soll am Ende eines solchen Ringens stehen, dass wir uns in den Willen des Vaters fügen, weil wir darauf vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Jesus betet am Ende immer, so geschehe dein Wille. Und das hat er uns auch ins Stammbuch geschrieben, als er uns das Vaterunser gab. Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. Genau wörtlich so sollen wir beten. Anstatt vor Gott einzuschlafen, fordert uns Jesus auf, geistlich hellwach im Leiden zu bleiben. Wachet und betet, so sagt er nicht nur zu seinen drei Jüngern, die da gerade unmittelbar in der Nähe waren, sondern zu uns allen. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das Leiden geistlich hellwach und im Gebet durchleben, so können wir das Leid bestehen. Und die dritte Frage nur noch ganz kurz, wodurch wird das Leid überwunden? Ich deute es Ihnen an, indem Jesus unsere Schuld trägt, indem sein Blut fließt an unserer Statt, indem er den Kelch des Zorns Gottes bereitwillig trinkt, ist der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan. In Jesus, also durch die Zugehörigkeit zu ihm, ich habe es ja am Anfang im Sündenbekenntnis auch gesagt, durch die Taufe und den Glauben, wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. In Jesus verwandelt sich der Kelch des Zorns Gottes in einen Kelch des Heils für uns. Deswegen will ich das hier jetzt noch einmal umstellen. Am Ende wird dann das Leid besiegt sein. Der Zorn Gottes wird nicht mehr über uns stehen, deswegen decke ich das jetzt ab. Und Jesus verschafft uns den Kelch des Heils, was wir im heiligen Abendmahl immer wieder feiern. Schmerz, Leid, Tod, Krieg, Vergewaltigung, alles Schlimme, was es auf dieser Welt gibt, ist durch Christus überwunden. Und in ihm haben wir das Leben, das Heil, den Frieden und die ewige Seligkeit, auf die wir zuleben und die wir in ihm jetzt schon genießen können. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.